Hallo liebe Bayern-Fans zu unserer 27. Folge, die Bayern-Woche. Und das war eine Woche zum Vergessen für den FC Bayern. Kein Triple, kein Double mehr möglich. Und mit Blick auf die schwankenden Leistungen in dieser Saison kann man sagen, dass die deutsche Meisterschaft auch in Gefahr ist. Kerry, es gibt beim FC Bayern viele Probleme auf und neben dem Platz. Doch lass uns jetzt erstmal mit den Problemen auf dem Platz beginnen. Du warst beim Rückspiel gegen Manchester City dabei. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Wunder noch möglich ist?
Ja, in einer kurzen Phase hatte ich tatsächlich das Gefühl, und zwar in der ersten Halbzeit. Damit auch ein herzliches Hallo von mir. Es gab natürlich diese eine Szene mit Sané, wenn er das Tor macht, dann kann, ja, einiges gehen. Die Bayern waren in dieser Phase sehr stark, haben Energie auf den Platz gebracht, die Zuschauer waren da. Hinzu kam so ein bisschen auch Spielglück, dieses Momentum, weil Haaland verschießt den Elfmeter, Upamecano, rote Karte, wird zurückgenommen, wegen Abseits, zu Recht natürlich. Aber in der Phase hatte ich so das Gefühl, hier liegt was in der Luft. Aber das Gefühl hat mich dann doch getäuscht. City hat das eiskalt dann ausgenutzt in der zweiten Halbzeit, das Tor gemacht und die Lichter gingen dann auch langsam wieder aus in der Allianz Arena. Also es war mal kurz so das Gefühl da, da geht was. Die Probleme auf dem Platz, die du auch gerade angesprochen hast, die ja oft dann auch in der Bundesliga da sind, die habe ich jetzt wieder nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Da war die Mannschaft ja voll auf der Höhe, hat sich super präsentiert, hat gezeigt, was eigentlich möglich ist, was sie auch für eine Energieleistung eben auf den Platz bringen kann, als Team, als Kollektiv. Aber dann, ja, ist ja klar, wenn du dann ausrutschst, Upamecano, ganz bitterer Abend, und wenn du deine eigenen Chancen nicht machst und City dann eben eiskalt zuschlägt, dann wird es schwierig, noch weiterzukommen gegen so eine Mannschaft.
Ja, ich fand auch, vor allem in der Anfangsphase hat man gemerkt, da ist der Wille da. Sie versuchen jetzt alles. Auch die Chance von Leroy Sané, der Schuss, wenn der reingeht, kann das Spiel auch wieder ganz anders laufen, weil das gibt nochmal so einen extra Energieschub und vielleicht schüchtert das dann auch nochmal Manchester City ein bisschen ein. Leider ging er nicht rein, aber so einen muss er doch machen, oder?
Ja, das sagt er auch selbst, also sehr frustriert natürlich. Er macht eigentlich alles richtig, er zieht Ederson so ein bisschen nach außen, chippt dann den Ball drüber, aber er geht eben vorbei. Und klar, Leroy Sané hat sich maßlos geärgert, für mich auch der ja engagierteste Offensivspieler in den beiden Spielen. Coman war auch stark im Rückspiel, Musiala hat besser oder hat mehr gewirbelt als im Hinspiel. Aber klar, am Ende musst du die Dinger dann machen, du musst dich belohnen und das ist eben das große Problem, nicht nur von Leroy Sané, von eigentlich allen Offensivspielern außer Choupo-Moting, aber da hat man eben auch gemerkt, er ist zwei Wochen nicht im Einsatz gewesen, er war auch nicht so auf der Höhe, Tell kam dann rein, hat mir sehr gut gefallen in der zweiten Halbzeit, aber man muss ganz klar sagen, dass diese Chancen einfach genutzt werden müssen und das am Ende dann auch den Ausschlag gegeben hat. Du musst dann, ja, in der Phase 17 Minuten, es steht 1-0 und Pep Guardiola, der war nervös an der Seitenlinie. Also ich habe den beobachtet, der war auch fuchsteufelswild, war sauer auf die eigenen Spieler, weil die teilweise, unnötige Fehlpässe gespielt haben, weil die Bayern auch gut gepresst haben, die Fans gepusht haben und man hat schon gemerkt, so City, die haben ein bisschen die Hosen voll, aber klar, wenn du dann nicht das Tor machst, dann wird es schwierig.
Ja, so ähnlich haben die Spieler ihre Leistung auf dem Platz gesehen. Wir haben nach dem Spiel in der Mixzone Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Jan Sommer mal gefragt.
Schlechte 25 Minuten reichen, dass wir raus sind und eine schlechte Chancenverwertung. Also wenn ich die 180 Minuten betrachte, glaube ich, waren wir 150 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft. Hatten auf jeden Fall die deutlich besseren Torchancen. Vor allem heute müssen wir natürlich in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Dann wird es, glaube ich, nochmal spannend. Ich habe schon im Vorfeld gedacht, es hätte jetzt nicht mal ein Wunder gebraucht, aber halt das Nutzen der Torchancen, dass wir so viele Torchancen gegen City in zwei Spielen bekommen, hätte ich nicht gedacht, dass wir dann nur ein Tor machen und das nach einem Elfmeter ist dann zu wenig.
Ja, das muss man, denke ich, dann jede Situation im Einzelnen betrachten. Am Ende des Tages haben wir einfach die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt. Kann verschiedene Gründe haben. Es klingt immer wie eine doofe Ausrede, aber ich glaube, auf einem anderen Platz machen wir heute zwei Tore mehr und kriegen wahrscheinlich eins weniger. Aber natürlich ist es am Ende des Tages auch eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und eine Qualität im Abschluss. Also das gehört natürlich auch dazu.
Ja, ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht heute. Ich finde, wir sind gut reingekommen ins Spiel. Also man hat die Energie gespürt vom Stadion. Wir hatten die erste, glaube ich, richtig gute Möglichkeit. Ich glaube, wenn wir am Anfang ein Tor schießen, dann geht das auf jeden Fall auf unsere Seite heute. Ja, am Ende ist es bitter, weil wir hatten heute die Möglichkeiten, um die Tore zu schießen. Ja, bitter.
Ja, auffällig die Aussagen sicher von Kimmich. Der spricht von 150 guten Minuten, 25, 30 schlechten Minuten. Ich würde aber nicht sagen, dass die Bayern jetzt über beide Spiele hinweg die bessere Mannschaft waren. City war aus meiner Sicht besser, weil sie effizienter waren. Sie waren auch professionell, sie waren seriös in den Situationen, in denen es auch ernst wurde. Klar, die Bayern hätten das ein oder andere Tor einfach noch machen müssen. Trotzdem, Citys Abwehr, die hat einfach mehr Stabilität ausgestrahlt, mehr Ruhe. Und genau das war vielleicht auch noch ein Teil des Problems, dass man eben dann hinten immer das Gefühl hatte bei Bayern, da ist eine Unsicherheit da. Upamecano haben wir schon nach dem Hinspiel gesprochen. Ganz bitterer Abend für ihn. Er spielt eine starke Saison, dann aber in den zwei Spielen, ausgerechnet in diesen zwei Spielen, wo alle draufschauen, ja, macht er diese Fehler, rutscht aus, spielt die Fehlpässe. Sehr bitter für den Jungen, aber sicherlich, das muss dann mit Blick auf die neue Saison einfach besser werden. Am Ende, klar, dann steht vielleicht ein Stürmer auf dem Platz. Die Bayern suchen ja einen Stürmer. Aber es muss dann auch eine bessere Abwehr auf dem Platz stehen. Lucas Hernandez, sicherlich ein wichtiger Spieler, der dann auch wieder zurückkehren wird, mit dem die Bayern auch verlängern wollen nach wie vor. Darüber sprechen wir dann auch noch später. Aber es braucht einfach mehr Stabilität, auch defensiv. Man muss das Gefühl haben, hier geht gar nichts für den Gegner. Und dieses Gefühl war eben nicht vorhanden über beide Spiele hinweg.
Ja, du hast gerade die Stürmerproblematik angesprochen. Ich fand schon, dass sie bis kurz vorm Tor sich die Chancen super rausgespielt haben. Manchester City ist ein starker Gegner und sie sind da durchgekommen. Aber dann fehlt dieser Neuner, wie es auch Lewandowski war bei den Bayern, der dann wirklich das Tor macht. Und die Frage kam ja immer mehr jetzt auch nach dem Spiel auf, dass die Bayern im Sommer noch einen Stürmer holen sollten.
Ja, darüber hatten wir ja schon mehrfach auch gesprochen und auch berichtet, dass da ein Umdenken stattgefunden hat bei den Verantwortlichen. Salihamidzic, Kahn, die wissen schon, dass da vorne jemand fehlt, der eben die Tore macht, der eiskalt abschließt und Choupo-Moting natürlich die ja, B-Lösung eigentlich ist, die super funktioniert hat, aber natürlich merkt man ihm schon durch diese ganzen körperlichen Wehwehchen an, dass das dann auch einfach über eine ganze Saison hinweg mit 40, 50 Spielen schwierig wird. Dann nur mit ihm zu planen und eben auch mit dem jungen Mathis Tell, der zwar sehr gute Ansätze hat, aber eben ja kein fertiger Top-Top-Stürmer ist, der kann es definitiv mal werden, aber klar ist, die Bayern wollen da was machen und das haben Kahn und Salihamidzic nach dem Spiel nochmal bestätigt.
Ja, ich glaube, dass wir im Vorfeld dieser Saison alles versucht haben, die neue nachzubesetzen, auch mit einer neuen, die wir ja heute gesehen haben, nur leider nicht bei uns. Ich glaube, Choupo hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Choupo hat immer, wenn er reingekommen ist, auch seine Tore gemacht. Wir haben den jungen Tell, aber natürlich, ganz klar, wir sind immer, beschäftigen uns jeden Tag damit, wer mit dieser Position diese Position ist ja nicht so einfach nachzubesetzen. Man kann nicht einfach irgendwo eine Nummer 9 wie Robert Lewandowski irgendwo finden. Ja, das ist dann natürlich auch eine Preisfrage. Wenn Sie sich mal in Europa umschauen, wie viele Neuner gibt es denn auf einem Niveau eines Robert Lewandowski? Ich glaube, da gibt es nicht viele. Und wenn es einen gibt, dann ist es in Preisregionen, die extrem hoch sind.
Gehen Sie daran?
Ja, ich bin vorhin gefragt worden, beginnt jetzt die Kaderplanung? Ja, also Kader ist etwas, was eigentlich ständig passiert, das ganze Jahr über. Wir beobachten immer alles, was möglich ist. Und dann nochmal, jetzt werden wir aber erstmal diese Saison hier zu Ende spielen und dann werden wir schauen, was geht.
Wir werden uns jetzt zusammensetzen, klar, in den nächsten Wochen und schauen, was sich natürlich der Trainer vorstellt, wie die Möglichkeiten sind, wer in Frage kommt oder nicht. Und dann werden wir entscheiden. Die finanziellen Sachen werden wir dann auch entscheiden. Wie ich schon gesagt habe, werden wir sehen. Also ich würde jetzt nicht heute keine Namen diskutieren, sondern einfach erstmal in Ruhe analysieren, besprechen und dann entscheiden.
Ja, wer würde denn da jetzt in Frage kommen im Sommer?
Es gibt sicher mehrere Kandidaten. Victor Osimhen ist aktuell, was man so hört, der heißeste Kandidat. Stürmer der SSC Neapel, 26 Pflichtspieltore in der Saison gemacht. Also auch einer, der von der Physis her und von der, ja, von der Statur her schon an einen richtig echten Mittelstürmer rankommt, den man vielleicht so ein bisschen auch vergleichen kann mit Haaland von der Wucht her, die er mitbringt. Und die Bayern wollten letztes Jahr ja Haaland verpflichten als Lewandowski-Nachfolger. Also der gefällt den Bossen schon. Der kann sich das auch vorstellen, Bundesliga. Liebäugelt zwar auch mit einem Wechsel in die Premier League, aber das ist sicherlich ein Kandidat, der, über den wir auch noch häufiger reden werden. Großes Manko natürlich der Preis. Wir wissen alle, Neapel, die werden jetzt nicht zimperlich sein. Die haben Osimhen damals für 75 Millionen aus Lille geholt und damals war er noch ein No-Name und haben so viel Geld ausgegeben für ihn, in Anführungszeichen No-Name. Aber er hat sich jetzt nochmal super entwickelt, ist wie gesagt der torgefährlichste Angreifer der Serie A und wird sicherlich weit über 100 Millionen kosten. Die Gazzetta dello Sport schreibt schon von 150 Millionen. Bei so einer Summe wären die Bayern natürlich raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende so viel wäre. Aber Aurelio De Laurentiis, der Präsident von der SSC Neapel, der ist schon ein harter Hund, was Verhandlungen angeht. Der wird dann auch dazu neigen oder neigt dazu, bei Verhandlungen am Ende nochmal die ein oder andere Million draufzupacken, eine Nachforderung zu stellen. Am Ende einigt man sich auf, keine Ahnung, 110 Millionen und dann auf dem Vertrag steht 130 Millionen oder 140 Millionen. Also die sind da schon knallhart und deswegen wird das sicherlich eine harte Nuss, die da auf die Bayern zukommt, wenn sie da wirklich ernst machen bei ihm. Ansonsten hatte ich ja schon auch mehrfach erwähnt, Kolomoani würde gern zu Bayern, kann sich das richtig gut vorstellen, ist auch ein Kandidat, weil er nicht ganz so teuer wäre. Ich denke auch, dass da Markus Krösche, der Sportchef der Frankfurter, sicherlich auch bei 70, 80 Millionen vielleicht einknickt. Dann kann man noch eine Boni einbauen bei, was weiß ich, Gewinn Champions League oder sonst was, um dann irgendwann auf die 100 zu kommen. Aber das ist sicherlich auch ein Kandidat für die Bayern. Beide natürlich, also Osimhen und Kolomoani, auch in einem sehr guten Alter, beide 24. Und definitiv zwei heißere Optionen. Dann häufig schon über Harry Kane geredet, da ist die Spur aber schon ein bisschen kälter mittlerweile. Der wird auch, wie man so hört, eher in England bleiben, vielleicht auch bei den Spurs verlängern. Muss man mal schauen, aber das sind so die Hauptkandidaten, würde ich sagen. Und alles Weitere, es kursieren viele Namen, ob das jetzt ein Vlahovic von Juventus ist, Höljund von Bergamo oder auch Niklas Füllkrug. Also die sind alle noch nicht heiß, die Bayern schauen natürlich. Aber das Ziel ist schon, eine absolute Top-Lösung zu finden. Und da wäre sicherlich, wenn man jetzt mal auf die aktuellen Zahlen schaut, Osimhen der beste Stürmer, den man bekommen kann. Aber Kolomoani sicherlich auch eine interessante Option, weil er ja eben auch in der Bundesliga schon bewiesen hat, zu was er fähig ist. Und auch noch Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Also sehr viele, sehr interessante Namen. Wir sind weiter dran und werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten.
Wir hatten auch eben angesprochen, dass die Offiziellen was machen wollen. Dazu haben sie sich nach dem Spiel geäußert. Aber da stelle ich mir die Frage, wie sehr werden Kahn und Salihamidžić in dieser Thematik noch eingebunden? Weil es jetzt nach dem Spiel vor allem auch viele Meldungen gab, ob Kahn rausgeworfen wird oder auch Hasan Salihamidžić weg muss. Stimmt das? Was hast du da für Infos, Kerry?
Ja, das ist ja der ganz normale Reflex jetzt nach diesen zwei verspielten Titeln innerhalb von 2 Wochen. Also der Plan der Bosse, da irgendwie noch das Triple zu holen, der ist überhaupt nicht aufgegangen. Das muss man, glaube ich, so knallhart festhalten. Sie haben sich da verzockt. Auf der anderen Seite natürlich auch die Entscheidung getroffen, mit Thomas Tuchel einen neuen Trainer zu holen, mit Blick auf die neue Saison. Sie hatten eben auch die Ziele für die neue Saison in Gefahr gesehen. Das darf man auch nicht vergessen. Und sie fühlen sich da auch voll bestärkt in der Entscheidung und zweifeln da auch nicht dran. Da reden wir auch gleich nochmal im Detail drüber. Trotzdem, du hast mich jetzt gefragt nach Kahn, nach Salihamidžić. Also es ist schon so, dass Oliver Kahn sicherlich wackelt. Das hat jetzt nicht nur sportliche Gründe, sondern eben auch persönliche Gründe. Einfach der Umgang miteinander. Also ich rede ja auch mit vielen Mitarbeitern vom FC Bayern. Und man merkt schon so, man hört es schon so ein bisschen raus, dass Oli Kahn so ein bisschen diese Harmonie einfach abgeht. Diese Nahbarkeit, die auch beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge, sein Vorgänger, der ehemalige CEO hatte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da im Sommer was passiert, weil das kann auch nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Man will auf allen Positionen wirklich top besetzt sein. Es muss eine gute Stimmung herrschen. Und am Ende gibt es natürlich auch einen CEO vor. Wie ist die Stimmung an der Säbener Straße? Und wenn er dann eben so wirkt, wie er auch auf uns Journalisten wirkt, nämlich eher reserviert, zurückhaltend, kalt, fast schon ein bisschen müde und teilweise eben auch mit vielen Floskeln, keine klaren Ansagen. Also man muss schon sagen, dass da Oliver Kahn nicht das beste Bild auch nach außen abgibt. Und was man eben auch so hört, ist ja auch, dass er es innen nicht so abgibt. So, und das ist dann natürlich wichtig. Ich glaube, als Trainer musst du eine Kabine gewinnen für dich. Du musst Spieler für dich gewinnen. Und als CEO musst du, sage ich mal, das Office für dich gewinnen, also die Mitarbeiter. Und das ist nicht der Fall. Also sicherlich, es gibt Leute, die Oliver Kahn auch da stützen würden intern, aber es sind nicht so viele. Das ist das, was man so hört. Und es wird schon länger über ihn diskutiert. Nicht erst seit jetzt diesen sportlichen Ereignissen, sondern eben auch schon in der letzten Saison gab es Diskussionen um ihn, dass er sich da noch mehr positionieren müsse, dass er auch in der Öffentlichkeit klarer auftreten müsse. Das kam dann auch mal, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich war ja mit auf der USA-Tour der Bayern und da hat Oliver Kahn sehr, präsenten Eindruck hinterlassen, hat sehr viele klare Worte gefunden, immer mal wieder einen Witz eingestreut, gute Laune versprüht. Da hatte ich schon so gedacht, das ist der alte Oliver Kahn, der Spieler Oliver Kahn, der auch wirklich immer klar war in seinen Aussagen. Aber dann ist er wieder so ein bisschen in alte Muster zurückgefallen, nämlich eben in dieses, ja, sehr weit distanzierte, dieses so ein bisschen, man hat nicht das Gefühl manchmal, dass er wirklich mal Profi war und auch so ein meinungsstarker Profi. Das Gefühl habe ich manchmal nicht, wenn er dann Interviews gibt. Aber ja, die Bayern müssen da sicherlich schauen, dass sie jemanden finden, der nach außen dann auch diese Stärke, dieses Mir ist an mir auch hundertprozentig eben verkörpert, der das aber auch nach innen macht. Und wie gesagt, Oliver Kahn ist da definitiv jemand, der sich hinterfragen muss, der auch hinterfragt wird. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die sind nicht mehr so eingebunden. Rummenigge ist ja eigentlich nicht mehr im Verein. Trotzdem, er beschäftigt sich auch mit dem FC Bayern. Selbiges gilt für Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident. Er sitzt noch im Aufsichtsrat und er macht sich natürlich Sorgen um sein Baby FC Bayern. Es ist ganz klar. Und er beäugt es schon mit einer gewissen Skepsis, was man so hört, wie sich da Oliver Kahn präsentiert. Bisschen anders ist es bei Salihamidzic. Da hört man schon, dass er noch fester im Sattel sitzt. Aber klar, lass uns jetzt mal in ein paar Wochen nochmal sprechen. Sollte die Meisterschaft verspielt werden, kann ich mir auch vorstellen, dass beide gehen müssen.
Ja, was ich besonders interessant finde, eine Umfrage mit über 100.000 Teilnehmern bei uns auf der Homepage bei Sport1, da sind über 80% der Meinung, dass Hasan Salihamidzic der Hauptschuldige für die Situation ist. Klar, der ist auch mit dabei und plant den Kader, aber stimmt das?
Ja, ich meine, die Meinung ist sicherlich zu respektieren. Der Fans ist doch ganz klar und es ist halt oft so, und das finde ich ein bisschen schade, dass dann über Salihamidzic ja öffentliches Wirken gesprochen wird, wie er sich nach außen gibt. Also nochmal, das verstehe ich dann nicht, weil letztes Jahr, als er Transferkönig war, hat dann niemand darüber gesprochen, dass er 10-mal M in Interviews sagt. Und jetzt ist es wieder ein Problem. Also ich finde, da muss man schon klar differenzieren, was macht er gut, was macht er nicht gut. Ich würde mal sagen, was macht er gut? Er ist jemand, der brennt für den Verein. Das kann man von Oliver Kahn sicherlich nicht immer behaupten. Er ist emotional bei der Sache. Er strahlt es auch nach innen aus. Er ist wirklich ein Workaholic. 24/7 kümmert er sich um den FC Bayern. Das muss man ganz klar festhalten. Also ihm liegt das Wohl des Vereins sehr, sehr am Herzen und ist akribisch dabei. Aber klar, das alleine reicht am Ende nicht, um einen Verein als Sportvorstand dann zu führen. Das ist ganz klar. Trotzdem hat er auch Entscheidungen getroffen, personell, die jetzt nicht verkehrt waren. Nochmal diese Entscheidung, Tuchel als Trainer zu holen, an sich ist die ja nicht verwerflich. Das ist ein Top-Trainer. Der Zeitpunkt war ungünstig, die Art und Weise war nicht schön, war nicht die feine Art, darüber reden wir auch gleich nochmal. Aber auch der Kader, viel wird dann immer auf Salihamidzic abgewälzt. Er ist der Hauptverantwortliche, keine Frage. Trotzdem sitzen da auch mehrere Leute im Boot. Und man darf nicht vergessen, Robert Lewandowski ist auch gegangen oder ist zum Großteil auch gegangen wegen Julian Nagelsmann. Und Julian Nagelsmann kam eben nicht mit dem Spieler zurecht und hat sich auch klar gewünscht, nicht mehr mit Lewandowski zusammenzuarbeiten. Er wollte da was Neues machen, er wollte einen neuen Stürmer, er wollte eine neue Offensive bauen. Und Salihamidzic hat versucht, Erling Haaland zu verpflichten. Irgendwann war halt dann das finanzielle Limit erreicht. Haaland wollte zu Manchester City gehen und die Bayern mussten umplanen. Und dann kam eben die Option Sadio Mané auf den Tisch und Nagelsmann war Feuer und Flamme. Hat gesagt, okay, Mané, Gnabry, das kann ein guter Sturm werden, das probieren wir. Und am Ende hat dann doch Choupo-Moting gespielt, weil die beiden nicht funktioniert haben. Also es war auch schon eine Fehlplanung, nicht nur von Salihamidzic, sondern eben auch von dem ehemaligen Trainerteam, muss man ganz klar festhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die schuld sind an den zwei verspielten Titeln, nein, aber sie tragen schon eine Mitverantwortung. Und das, finde ich, muss auch rausgearbeitet werden, das muss differenziert betrachtet werden. Salihamidzic, sicherlich kein Kind von Traurigkeit, sicherlich Fehler gemacht, sicherlich nicht der einfachste Typ, manchmal auch im Umgang, aber man kann ihm sicherlich nicht vorwerfen, dass er nicht sich um den FC Bayern irgendwie schert oder nicht richtig kümmert. Er muss es halt besser machen, wenn er jetzt noch eine Chance bekommt. Er muss jetzt auch wieder mit dem neuen Trainerteam sich zusammensetzen, mit Thomas Tuchel, da die Vorstellungen eben auch berücksichtigen und dann Spieler verpflichten, die ja, sofort auch weiterhelfen im Sturm. Tell, wie gesagt, ist eine tolle Option für die Zukunft. Aber es braucht dann wirklich jemanden, der Lewandowski dann auch ersetzt. Die Suche danach, das haben ja auch Salihamidžić und Kahn schon durchklingen lassen, die ist halt auch schwierig, jemanden zu finden. Da musst du ordentlich Kohle auf den Tisch legen. Und am Ende ist es jetzt auch keine Garantie, wenn du viel Geld für einen Stürmer bezahlst, ob der dann auch funktioniert. Das gilt es dann natürlich auch abzuwarten.
Ja, viele haben sich aber auch jetzt gefragt, ob das der richtige Zeitpunkt war, Nagelsmann rauszuwerfen. Es läuft ja jetzt trotzdem nicht besser. Und dazu habt ihr auch Bratzo mal in der Mixzone befragt und er hat dazu eine klare Meinung.
Versuchen das Beste zu tun, das habe ich auch gerade gesagt. Mit Kritik muss man natürlich leben, weil die Ergebnisse weggeblieben sind. Aber trotzdem stehe ich natürlich mit breiter Brust da, weil ich weiß, was wir für eine Mannschaft haben, was wir für einen Trainer jetzt haben und werden alles dafür tun, dass der Erfolg auch in allen Wettbewerben wieder zurückkehrt.
Ja, eine klare Anspielung darauf, wie unzufrieden Bratzo mit Nagelsmann war. Kerry, du hast da auch was gehört.
Ja, und zwar, dass die Bayern-Verantwortlichen schon länger nicht mehr von Julian Nagelsmann überzeugt waren und dass da ein Rauswurf schon viel eher im Raum stand, nämlich schon Mitte Februar nach dem 2:3 in Mönchengladbach. Und die Bayern, die machen sich jetzt keinen Vorwurf, Thomas Tuchel geholt zu haben. Im Gegenteil, sie sind total happy mit der Entscheidung und kreiden sich jetzt eher an, dass sie diesen Schritt nicht schon früher, nämlich dann im Februar, vollzogen haben. Denn so hätte Tuchel ja mehr Zeit gehabt, sein Team auf die heiße Saisonphase vorzubereiten. Und ja, ich habe gehört, dass Nagelsmann eben massiv gewackelt hat nach dem Gladbach-Spiel. Und ich habe auch gehört, dass wenige Tage später dann schon die ersten Träte gelegt wurden zum Lager von Thomas Tuchel für den ja intern längst diskutierten Fall, dass es mit Nagelsmann nicht weitergeht.
Aber welche Vorwürfe hatten die Bosse denn an Nagelsmann, dass sie gesagt haben, im Februar hätten wir ihn schon entlassen sollen?
Ja, die Entscheidung an sich, die war schon ja ein bisschen abzusehen, weil Nagelsmann schon auch diese Probleme hatte, jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und darauf haben ihn die Verantwortlichen, vor allem jetzt in Person von Salihamidžić, auch mehrfach explizit hingewiesen. Also zu den sportlichen Problemen auf dem Platz wurden halt natürlich immer wieder zusätzliche Baustellen aufgemacht. So auch nach dem besagten Gladbach-Spiel mit beispielsweise dem Ausraster von Nagelsmann in der Mixzone. Da ging es ja um die Leistung vom Schiedsrichter. Und das kam auch nicht so gut an bei den Verantwortlichen. Immer wieder war so ein bisschen diese Unruhe zu spüren. Die ist jetzt auch noch da, aber ich finde, das sind auch so ein bisschen diese Nachwehen von all dem, was sich auch aufgestaut hat. Sadio Mané, der dann Leroy Sané ins Gesicht schlägt. Das sind ja alles Dinge gewesen, die sich so ein bisschen abgezeichnet haben, auch über die vergangenen Monate. Und nochmal, also ich bleibe auch dabei, die Art und Weise der Trennung von Julian Nagelsmann, die war total daneben. Die hätte einfach, das ganze Thema hätte von Seiten der Verantwortlichen besser moderiert werden müssen. Das war einfach nicht die feine Art, das war nicht mir, sondern mir. Aber die Entscheidung, wie gesagt, an sich, die war schon, jetzt nachdem ich mich auch so ein bisschen umgehört habe in den vergangenen Wochen, es war jetzt nicht so, dass Julian Nagelsmann nicht schon mal darauf hingewiesen wurde, hey, du brauchst jetzt Leistung und wir brauchen weniger Unruhe. Also du musst Ergebnisse einfahren, wir müssen Ergebnisse einfahren, die Mannschaft muss performen und dann muss diese Unruhe auch weggehen rund um den Verein. Und am Ende, das habe ich auch gehört, soll Nagelsmann so ein bisschen zu beratungsresistent auf die Verantwortlichen gewirkt haben. Und dann haben sie eben diesen Schritt vollzogen, den sie eigentlich schon im Februar vollziehen wollten bzw. drüber nachgedacht haben. Es gab viele Argumente dafür, dagegen. Am Ende waren es die starken Leistungsschwankungen in der Bundesliga. Man hat 10 Punkte Vorsprung auf den BVB verspielt. Und Nagelsmann, das muss man auch festhalten, hat die Kabine nicht verloren, aber auch nicht komplett gewonnen. Also einige Spieler sollen sich auch von den Inhalten so ein bisschen überfrachtet gefühlt haben. Entweder haben sie das dann selbst oder aber über ihre Berater an die Verantwortlichen herangetragen. Nagelsmann hat seine Spieler dazu auch in der WM-Saison sehr, sehr intensiv, sehr, sehr viel trainieren lassen. Ein paar Spielern hat das nichts ausgemacht, anderen dagegen schon. Also alles in allem, es war zu viel Unruhe drin. Und es gab natürlich auch immer wieder diese Kritik, das haben wir auch häufiger berichtet, an der Kommunikation, am Kadermanagement. Also auch der Umgang mit den Reservisten. Ich glaube, die Personalie Ryan Gravenberch, die ist da beispielhaft für. Die hat nämlich intern schon für sehr viel Zündstoff gesorgt. Man sagt, oder das heißt, dass sich Nagelsmann da überhaupt nicht für Gravenberch interessiert haben soll. Und für die Bosse war das natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil sie dem Spieler versprochen haben, er wird sich schnell in die Startelf spielen können, er wird schnell ein wichtiger Spieler. Und er war ihr absoluter Wunschspieler. Und umso größer war dann natürlich die Empörung, der Ärger darüber, dass Nagelsmann ihn ja schon hat links liegen lassen. Und Gravenberchs Selbstvertrauen, darüber haben wir auch schon gesprochen, ist jetzt völlig im Keller und deshalb beschäftigen er und sein Umfeld sich auch aktiv mit einem Abschied vom FC Bayern.
Ja, ich finde, vielleicht hätte man das ein bisschen anders lösen können und Julian Nagelsmann dann sozusagen im Sommer entlassen, weil jetzt kam noch mehr Ärger, egal ob in der Mannschaft oder auch bei den Fans auf, dass er dann so plötzlich gehen musste und Thomas Tuchel kam.
Ja, das war einfach nicht gut moderiert, da bin ich voll bei dir und ich hätte ihn auch die Saison zu Ende machen lassen. Also klar, egal was da für Probleme da waren, egal wie groß der Ärger war, am Ende war er in der Champions League erfolgreich. 0 Gegentore in der Allianz Arena, ungeschlagen und ja auch gegen PSG dann weitergekommen am Ende. Und ich glaube, das hätte er sich schon verdient gehabt, Julian Nagelsmann. Egal, was er auch jetzt nicht richtig gemacht hat, das hätte ich auch bevorzugt tatsächlich oder hätte ich ihm zumindest auch gewünscht. Das wäre fair gewesen, weil wir reden immer davon, dass wir uns gerecht oder fair miteinander umgehen müssen. Und das war eben nicht hundertprozentig der Fall. Trotzdem, auch auf der anderen Seite muss man sehen, Thomas Tuchel, der war auf dem Markt, der war verfügbar, der hatte Lust. Die Bayern haben sich mit dieser Option schon Monate zuvor auch irgendwie beschäftigt. Das ist ja auch ein Zeichen, dass man dann nicht zu 100% an dieses Projekt mit Julian Nagelsmann geglaubt hat. Und man hat diesen drastischen Schritt vollzogen, eigentlich in einer Phase, in der es für uns alle auch extrem überraschend kam, auch für Nagelsmann selbst. Die Entscheidung an sich, wie gesagt, die kann man aber, kann man schon sagen, dass die sich so ein bisschen angedeutet hat, weil eben diese Unzufriedenheit groß war. Wir hatten das Thema Manuel Neuer noch dazu, jetzt mal zusätzlich zu dem Thema Robert Lewandowski letztes Jahr, diese Saison dann Manuel Neuer und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Also all das hätte man dann vielleicht am Saisonende auf den Tisch legen müssen und sagen müssen, Julian, es geht nicht weiter. Es sind zu viele Dinge, haben nicht funktioniert und wir machen diesen Cut jetzt. Aber in der Länderspielpause, wo die meisten Spieler nicht da sind, wo es dann wirklich in eine ganz, ganz heiße Phase geht. Ich glaube, das haben die Verantwortlichen auch unterschätzt, dass dann so eine Unruhe entsteht im Umfeld des Vereins, im Verein selbst, in der Kabine, weil am Ende ist Thomas Tuchel dann die ärmste Sau gewesen und kann einem eigentlich schon leid tun, dass er da jetzt diesen ganzen Scherbenhaufen irgendwie zusammenkehren muss. Und es wäre wahrscheinlich das Einfachere gewesen und es auch für viele Fans, für Außenstehende verständlichere, wenn man gesagt hätte, man macht diesen Cut dann im Sommer und erzielt schon mal eine Voreinigung mit Thomas Tuchel, unterschreibt schon von mir aus auch einen Vertrag, wie auch immer, aber kommuniziert das dann eben erst in der Sommerpause.
Ja, fest steht, Julian Nagelsmann ist Geschichte, aber mit Thomas Tuchel haben sie jetzt auch keine schlechte Wahl getroffen. Ich frage mich immer so, wie kommt er denn jetzt, Thomas Tuchel, weil er ist ja schon ein ganz anderer Typ als Julian Nagelsmann, wie kommt er bei den Spielern an, in der Kabine und auch generell auf dem Platz? Also ich glaube, er agiert generell etwas ruhiger als Julian Nagelsmann.
Ja, ruhiger auf jeden Fall und auch souveräner, das muss man ganz klar sagen. Also die ersten Eindrücke sind sehr positiv. Er strahlt schon hat schon eine gute Aura, nicht nur auf Pressekonferenzen, sondern eben auch, was man eben hört, dann von den Spielern, auch in der Kabine. Also es ist schon auffällig, wie viel Lob er bekommt von seinen Spielern. Er erklärt die Dinge einfach, klar, wahrscheinlich einfacher und klarer als Nagelsmann, was sicher auch damit zusammenhängt, dass er schon bei mehreren Top-Clubs gearbeitet hat und ganz genau einschätzen kann, wie Superstars ticken. Und ich glaube, so als Fazit kann man schon sagen, dass Thomas Tuchel eine sehr gute Wahl ist und sicher auch erfolgreich sein wird, sobald diese unruhige Saison mal endgültig abgehakt ist, sobald er auch mal im Sommer Zeit hat, eine richtige Vorbereitung, am Kader noch an der einen oder anderen Stelle was verändern kann, ihn nach seinen Vorstellungen gestalten kann. Und Nagelsmann, müssen wir auch festhalten, ist jetzt nicht an seiner Fachkompetenz gescheitert. Das ist ein super Trainer. Das Problem war eher dann die Menschenführung. Wenn er daran noch arbeitet, dann wird er sicherlich ein Weltklasse-Trainer.
Ja, und wann arbeitet man jetzt an dem Kader? Also die ganze Zeit führen sie auch Gespräche und im Hintergrund läuft relativ viel. Aber man muss sich ja wirklich auch mal mit Tuchel zusammensetzen und sagen so, ja, welche Wünsche hast du? Wie sieht's aus mit einem Stürmer, mit einer Neuen? Was er sich ja auch wünscht. Und findet das jetzt schon derzeit statt oder gibt es da einen genauen Zeitpunkt?
Ja, also es wird jetzt schon auch gesprochen. Die richtigen, konkreten Gespräche, wo man dann auch wirklich mal stundenlang sich hinsetzt, das wird sicherlich jetzt nächste Woche passieren, nach dem Spiel gegen Mainz. Und dann eben Step by Step bis zum Saisonende und dann spätestens nach der Saison, direkt nach dem letzten Spieltag eigentlich, wird es dann intensive Gespräche geben über den Kader. Und Tuchel soll dann natürlich maximales Mitspracherecht haben, wird da zu 100% mit einbezogen. Und Stand jetzt machen das ja auch Salihamidzic und eben sein Team um den technischen Direktor Marco Neppe und Chefscout Markus Pilawa. Und die wollen eben Tuchel da zu 100% mit einbeziehen. Das ist meine Info. Und am Ende muss dann auch Tuchel sagen, diese neuen will ich. Und dann machen die Bayern oder tun die Bayern alles dafür, eben ja, diesen Spieler zu verpflichten. Aber es ist ja nicht nur der Sturm, der auch Tuchel Sorgen macht. Also er sieht schon auch, dass im Mittelfeld Handlungsbedarf herrscht. Die Verantwortlichen sind auch überhaupt nicht zufrieden mit Leon Goretzka in dieser Saison. Die fehlende Konstanz, die macht da schon Sorgen und Verantwortlichen erwarten, dass er sich schleunig steigert.
Ja, wenn wir bei Kaderplanung bleiben, also klar, wir sprechen viel über die Neuzugänge, die kommen müssen, aber dann braucht man auch das Geld und einige Abgänge, die halt ihre Leistung einfach nicht über einen längeren Zeitraum jetzt gebracht haben. Wer wäre denn so der Verkaufskandidat für den Sommer oder auch der Vertrag, der dann ausläuft? Wen könnten die Bayern verkaufen?
Ja, es gibt mehrere Kandidaten, die den Verein verlassen dürfen. Also definitiv würden sich die Bayern Angebote anhören für Serge Gnabry, Sadio Mané, Bounassar und Marcel Sabitzer. Also bei Sabitzer gilt ja schon als ziemlich sicher, dass er den Verein dann auch verlässt. Manchester United könnte ihn fest verpflichten. Bounassar will man schon länger loswerden, für den bekommt man wahrscheinlich nichts mehr, aber der soll auch runter von der Payroll und die großen Verkäufe wären dann Serge Gnabry und Sadio Mané. Die haben eigentlich keine Zukunft mehr bei den Bayern. Das muss man natürlich abwarten, weil es ist auch immer ein bisschen schwierig, welcher Verein bezahlt jetzt 20 Millionen Gehalt für Sadio Mané, welcher Verein bezahlt jetzt 18 Millionen Gehalt für Serge Gnabry. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass das eine sehr schwierige Angelegenheit ist und am Ende ja auch die Spieler wollen müssen. Ich kann das ein bisschen vergleichen, vielleicht mit das aktuellste Beispiel im internationalen Fußball ist vielleicht Eden Hazard, der bei Real Madrid auf seinem Vertrag sitzt. Genauso wie Gareth Bale vorher. Wenn du so einen fetten Vertrag hast, dann überlegst du dir als Spieler auch zweimal, ob du den Verein dann verlässt, ob du was Neues machst. Weil ich glaube, beide, wenn sie jetzt den Verein verlassen würden, die würden nicht mehr so viel bei ihrem neuen Verein bekommen. Also das sind alles so Parameter, die am Ende auch stimmen müssen. Es muss Vereine geben, die so viel zahlen. Die Bayern wollen natürlich auch ein bisschen was haben für die beiden. Aber das sind auf jeden Fall zwei Verkaufskandidaten. Ansonsten wird natürlich Daley Blind den Verein mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit verlassen. Der ist ja nur bis zum Saisonende an den Verein gebunden. Da gibt es ja auch keine Option. Das müsste dann neu verhandelt werden, ob dann eben die Bayern sagen, wir wollen mit Blind noch eine Saison machen. Aber es deutet nichts darauf hin, dass es so sein wird. Und ansonsten haben wir schon gesagt, dass einige Spieler verliehen werden sollen. Beispielsweise natürlich die Jugendspieler Paul Wanner, Arjen Ibrahimovic, vielleicht auch Ersatzkeeper Jojo Schenk. Also da gibt es Gespräche in viele Richtungen, weil es natürlich auch klar, dass junge Spieler Spielzeit bekommen müssen.
Aber wenn wir noch mal kurz über Sadio Mané sprechen. Er bringt derzeit seine Leistung nicht. Jetzt kam noch der Vorfall mit Leroy Sané. Und ich habe beobachtet nach dem Spiel, dass er auch, nachdem die Spieler dann sich trotz der Niederlage noch bei den Fans ein bisschen feiern lassen haben, weil die Fans waren ja echt noch gut drauf dafür, ist Mané direkt nach dem Spiel runter in die Kabine. Klar ist man enttäuscht, aber sowas macht man, glaube ich, auch nicht, wenn man ein Zeichen setzt und sagt so, ich stelle mich jetzt mit der Mannschaft hin vor den Fans. Und auch egal, wie traurig oder ne, wie emotional ich bin, ich glaube, sowas muss man dann schon auch machen.
Ja, das geht nicht, da hast du vollkommen recht. Ich will jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Kann auch sein, dass er irgendwie Schmerzen hatte, sich behandeln lassen musste. Aber klar, er macht diesen isolierten Eindruck. Er wirkt sehr alleinstehend, also hat irgendwie außer Bounassar auch keinen richtigen Ansprechpartner, hat man so das Gefühl. Er hat die Kabine auch als einer der letzten Spieler verlassen, alleine, also nach dem City-Spiel. Ja, es ist irgendwie komisch. Es ist ein Rätsel und Sadio Mané wirkt nicht glücklich. Die Sache mit Leroy Sané hat ihm natürlich auch nicht geholfen. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ankam, dass er da über seine Familie in Senegal Gerüchte gestreut hat, dass er rassistisch beleidigt wurde von Leroy Sané, weil das war definitiv nicht der Fall. Das haben mir jetzt mehrere Leute auch schon bestätigt, auch aus der Kabine hört man das, dass da eben nicht dieser Begriff irgendwie schwarzer Dreck gefallen sein soll, warum auch. Sané hat selbst einen senegalesischen Vater und seine Kinder sind dunkelhäutig und also das war sicherlich auch nochmal ein Thema intern, weil warum macht man so ein Thema noch auf, um sich irgendwie reinzuwaschen, um ein bisschen PR zu machen in der Heimat, das kam nicht gut an und ja, er wirkt sehr alleine und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch weil er sportlich einfach nicht überzeugt, dass das eine große Zukunft hat mit ihm und dem FC Bayern. Das ist bisher ein riesiges Missverständnis. Man sagt niemals nie, vielleicht passiert irgendwie in den nächsten Wochen irgendwas und der schießt auf einmal 10 Tore in den letzten 5, 6 Bundesligaspielen. Und dann ja, reden wir wieder über eine ganz andere Thematik, nämlich ob er Startelfspieler sein muss in der neuen Saison. Deswegen, also es ist eine schwierige Gemengelage rund um Sadio Mané. Ich glaube aber, auch weil man dann einen neuen Stürmer haben möchte, dass er sicherlich einer dann derjenigen ist, der ein bisschen Kohle einbringen soll.
Und bei 2 Spielern ist die Zukunft auch noch offen. Einmal Cancelo und Pavard, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Gibt es denn da schon genauere Infos, dass sie im Sommer bleiben sollen oder auch gehen? Ob es auch einen kompletten Kaderumbruch gibt?
Ja, also ich habe mich umgehört, sowohl im Umfeld von Cancelo als auch im Umfeld von Pavard. Und da war eigentlich die Aussage voller Fokus jetzt erstmal auf den Saisonendspurt. Das war allerdings auch vor dem City-Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt in den nächsten Wochen schnell gehen wird. Also in beiden Fällen wird definitiv eine Entscheidung im Mai fallen und wir werden natürlich auch darüber berichten. Ich kann jetzt euch keine Tendenz sagen, das wäre unseriös. Die Bayern sehen schon, dass Cancelo wichtig ist, beziehungsweise auch gegen City im Rückspiel sehr stark gespielt hat. Sie sehen auch, dass Pavard, egal welcher Trainer da auch unten an der Seitenlinie steht, dass er einfach immer spielt. Also Tuchel hat ihn ja auch sehr gelobt, hat über ihn gesagt, dass er einer der am meisten unterschätzten Spieler vielleicht auch in Europa ist. Und ich glaube, das war ja, eine sehr große Auszeichnung für Pavard. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bayern da jetzt nochmal auf die Tube drücken, was auch die Vertragsverlängerung angeht. Aber am Ende muss er natürlich entscheiden, ob er nochmal was Neues machen will nach, ja, glaube ich, 7 Jahren Deutschland. Einfach ein neues Kapitel aufzuschlagen, das ist auch nicht verkehrt für die Persönlichkeitsentwicklung, fürs Privatleben, wie auch immer. Also da gibt es noch Gedankenspiele bei Benji Pavard und bei Cancelo, wie gesagt, Entscheidung auch im Mai. Die Bayern werden aber definitiv nicht diese 70 Millionen zahlen. Da müsste einfach nochmal nachverhandelt werden mit Man City. Wenn Man City sagt, okay, wir verzichten auf 10, 20 Millionen, dann werden die Bayern sicherlich ja, das zumindest probieren, den Spieler zu verpflichten. Auf der anderen Seite, du brauchst auch die Millionen für einen Stürmer. So, und das ist natürlich ja, ein Thema intern. Welche Positionen besetzt man? Vielleicht muss man auf der einen oder anderen Position dann auch Abstriche machen. Man hat sowieso einige Rechtsverteidiger im Kader, deswegen möglich, dass Cancelo dann auch zurückgeht. Wie gesagt, Stürmer, aber auch ja, Mittelfeld. Da denkt man ernsthaft über eine Verstärkung nach, weil dann eben auch, klar, Konrad Leimer kommt, aber jemand, der vielleicht nochmal so ein bisschen diese Kontrolle reinbringt, die auch diese Kreativität reinbringt, die durch den Abgang von Thiago 2020 sicherlich verloren gegangen ist.
Ja, um das Thema Kaderplanung nochmal abzuschließen, 2, die auch sehr einfach unzufrieden sind, weil sie kaum Spielzeit haben, ist Gravenberch und Masraoui. Über Gravenberch haben wir auch schon öfters gesprochen, weil er eigentlich das Potenzial hat. Julian Nagelsmann ihm aber irgendwie auch nie die Chance so richtig gegeben hat, sich zu zeigen. Doch er selber, habe ich jetzt das Gefühl zumindest, zeigt auch keine Initiative, dass er das unbedingt will. Zumindest kommt es bei Tuchel jetzt auch nicht so zum Vorschein. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, die klare Info ist ja die, dass sein Umfeld sich aktiv mit einem Wechsel zum FC Liverpool befasst und da auch Gespräche schon geführt hat. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass Gravenberch total unzufrieden ist beim FC Bayern. Er, ja, sein Selbstvertrauen, wie gesagt, ist einfach im Keller. Und es kommt jetzt auf Thomas Tuchel an, auf seine Menschenkenntnis, auf seine Menschenführung in den nächsten Wochen. Und ich glaube, dass Gravenberch gut daran tun würde, wenn er jetzt auch dann mal dieses Thema Transfer zumindest für ein paar Wochen mal zur Seite schiebt und sich voll auf den Fußball konzentriert, weil sonst wird er eben der zweite Renato Sanchez beim FC Bayern. Auch diese Gefahr besteht, dass man dann eben wieder ein Talent geholt hat, das aus verschiedensten Gründen nicht zündet. Und dann liegt es auch nicht immer nur am Trainer, dann liegt es auch an dem Spieler selbst. Und ja, ich bin gespannt. Also Goretzka hat jetzt keine überzeugende Leistung gezeigt zuletzt. Gegen City fanden ihn auch die Verantwortlichen jetzt im Rückspiel wieder besser. Aber er muss diese Konstanz reinbringen. Und dann ist es natürlich auch eine Sache, mal einem anderen Spieler, wenn Goretzka eben nicht liefert, einen anderen Spieler zu bringen. Und das wäre dann Gravenberch. Das hoffen die Verantwortlichen nach wie vor, dass der durchstartet. Sie wollen ihn nicht abgeben, sie planen mit ihm. Aber nochmal, wenn ein Spieler unbedingt weg will und dann auch Druck ausübt mit seinem Umfeld, dann ja, kann ein Verein irgendwann an sich auch nicht mehr wehren. Das haben wir bei Lewandowski ja letztes Jahr besonders gemerkt. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Masraoui hast du auch erwähnt. Der hat sich ja geäußert nach dem Spiel gegen City. Hat da gesagt, ich fühle mich so ein bisschen vergessen. Ich bin ja nicht mehr zweite, dritte, vierte Wahl aktuell. Das waren schon sehr deutliche Worte von Masraoui. trotzdem, die Verantwortlichen planen da auch weiter mit ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der jetzt total hinten runterfallen wird. Es ist natürlich auch Teil der Wahrheit, dass er nach der WM diese Herzgeschichte hatte. Und seitdem, das habe ich auch gehört, soll er eben nicht mehr so diese starken Leistungen auch im Training zeigen, hat noch Sachen aufzuholen, hat einfach so ein bisschen Fitnessrückstände. Er selbst sagt, er ist fit, aber es gibt Leute im Verein oder natürlich auch Leute im Trainerteam, die das da ein bisschen anders sehen und die da schon ja, von ihm auch noch ein bisschen mehr erwarten. Und genau das ist jetzt eben auch sein, sollte die Marschroute auch für ihn sein. Leistung bringen auf dem Trainingsplatz, jeden Tag, jede Woche, Vollgas 100% und dann wird er sicherlich auch spielen, weil er halt das Potenzial dazu ist. Er ist ein Top-Spieler, das haben wir gesehen in der Hinrunde. Er kann sehr wichtig werden für den FC Bayern, aber muss eben auch noch die ein oder anderen Schritte machen und sich das dann auch verdienen.
Ja, du hast es eben angesprochen, Gravenberch soll bleiben, Masraoui, aber wer soll denn noch bleiben?
Ja, wenn man den Kader durchgeht, können wir kurz machen. Also Manuel Neuer, Jan Sommer, Sven Ulreich, da ist schon geplant, dass die bleiben. Muss man auch abwarten, was da mit Alex Nübel passiert, ob der dann den Konkurrenzkampf annimmt oder eben den Verein dann dauerhaft wahrscheinlich auch im Sommer verlässt. Matthijs de Ligt ist klar, der soll bleiben. Upamecano hat zwar gepatzt, aber die Verantwortlichen halten da schon noch große Stücke auf ihn. Auch der soll bleiben. Stanisic soll auch bleiben. Muss mal schauen, ob er dann auch Bock hat, weiterhin nur Backup zu sein oder vielleicht auch sagt, ich will häufiger spielen auf Top-Level in der Bundesliga. Kimmich-Goretzka, klar, die sind auch weiter Bestandteil der Zukunft, auch wenn natürlich, wie angesprochen, die Verantwortlichen da ein bisschen mehr von Goretzka erwarten. Coman, Müller, Tell, Choupo-Moting, auch die sollen bleiben. Bei Tell hofft man jetzt, dass er in der neuen Saison auch noch mehr Spielzeit bekommt, dass er da auch weiter durchstartet, weil er macht ja, wenn er reinkommt, immer einen sehr guten Eindruck. Und dann hat man Spieler, die auch den Vertrag noch verlängern sollen. Da hat man mehrere Kandidaten logischerweise. Lucas Hernandez habe ich schon angesprochen, da ist man in den letzten Zügen. Alfonso Davies, Jamal Musiala sollen beide definitiv, so habe ich gehört, noch in diesem Jahr auch einen neuen Vertrag erhalten. Pavard ist man dran. Wie gesagt, Entscheidung erst im Mai. Cancelo dasselbe. Und Leroy Sané, den würde man gerne verlängern. Die Bayern-Bosse sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung, sehen auch, dass er sich für den Verein reinhängt, dass er eine bessere Körpersprache an den Tag legt, neben dem Platz viel für sich tut. Da wird es sicherlich in der zweiten Hälfte des Jahres das ein oder andere Gespräch schon geben. Und da muss man schauen, ob Sané da auch Bock drauf hat. Aktuell gibt es da keinen genauen Stand, aber er hat ja auch noch Vertrag bis 25, deswegen besteht da jetzt auch keine absolute Not. Aber wie gesagt, Hernandez, Davies, Musiala und Sané, das sind schon Bestandteile für die Zukunft.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend im Sommer. Doch jetzt schauen wir mal auf das Wochenende. Das Spiel gegen Mainz steht an in der Bundesliga. Also Champions League muss abgehakt werden von den Bayern, denn es sind nur noch 6 Spieltage. Dann ist die Meisterschaft entschieden. Und Mainz wird auch kein einfacher Gegner. Die haben auch gerade einen Lauf. Seit 9 Bundesligaspielen ohne Niederlage. Was erwartest du für ein Spiel, Kerry?
Ja, ein ganz, ganz unangenehmes Spiel. Also die Mainzer, hast du schon angesprochen, haben gerade einen Lauf und da braucht es eine absolute Topleistung. Die haben auch noch eine Rechnung offen nach dem Pokal aus gegen die Bayern. Die sind heiß und wenn dann nochmal so eine Leistung wie gegen Hoffenheim gezeigt wird von Seiten der Bayern, dann kann es richtig nach hinten losgehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine ganz schwierige Angelegenheit wird, weil eben ja auch jetzt natürlich es auch irgendwo schwer ist, so ein bisschen den Schalter umzulegen nach diesem ja, Energieauftritt gegen Man City. Da jetzt wieder zum Alltag Bundesliga zurückzukehren, das ist nicht einfach. Der ein oder andere Spieler wird auch einfach müde sein, weil es war eine sehr laufintensive Partie gegen Man City. Trotzdem glaube ich, dass Tuchel da jetzt nicht viel verändern würde. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass Thomas Müller in die Startelf zurückkehren wird. Dafür vielleicht Musiala auf die 8 neben Kimmich rückt. Es sei denn, Tuchel will da dann doch Goretzka spielen lassen. Ein bisschen robuster, defensiver noch stehen. Aber ja, ich bin gespannt. Es wird ein spannendes Spiel. Ich bin auch wieder vor Ort und werde dann mal schauen, was die Bayern da so machen.
Was ist dein Tipp? Den dürfen wir natürlich nicht vergessen.
Ich glaube, meine Tipps in letzter Zeit waren echt nicht gut, aber gut gegen Hoffenheim. Ich glaube, da hat niemand auf ein Unentschieden oder auf einen Nicht-Sieg getippt. Ich tippe jetzt mal gegen Mainz auf ein 2-2 tatsächlich. Ich glaube, das wird sehr schwierig, da den Schalter auch umzulegen. Mainz ist heiß, Mainz ist gut drauf. Und dann haben wir noch ein richtig, richtig spannendes Meisterschaftsduell. Die Dortmunder spielen ja zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Wenn sie das gewinnen und die Bayern unentschieden spielen, dann sind beide Teams punktgleich. Die Bayern haben das bessere Torverhältnis. Aber dann wird es ein richtig, richtig spannendes Finish in der Bundesliga. Aber was tippst du?
Also ich würde eher auf einen Sieg Bayern gehen. Gerade so am Ende, dass sie noch kurz vor Schluss das 2-1 schießen. Die haben schon jetzt auch Wut im Bauch. Und Tuchel, der wird die jetzt nochmal richtig einstellen. Also ich glaube, auch wenn Mainz gut drauf ist, werden die Bayern mit 3 Punkten da rausgehen. Zumal sie ja auch die Meisterschaft dann vor Augen haben, dass sie gegen den BVB dringend was machen müssen. Obwohl die sich ja auch schwer tun, wie man gesehen hat bei dem letzten Spieltag. Ja, wir dürfen gespannt sein auf das Wochenende. Euch ganz viel Spaß beim Fußball gucken und die nächste Folge der Bayernwoche ist im Kasten. Macht's gut.
Danke, Maureen, und euch Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch ein schönes Wochenende mit hoffentlich spannenden und packenden Bundesligaspielen. Bis dahin. Ciao, ciao.